verstehe Gottes Wege. Und wenn ich das als Thema habe, dann frage ich mich selber, meine Zeit, verstehe ich Gottes Wege? Und dann hat der Heilige Geist in mein Herz gesprochen, nimm den Hiob. Nimm den Hiob. Und ich erzähle euch heute Abend keine Hiobsbotschaft, wie man sagt, es ist Negative. Ich erzähle euch heute Abend, wie wunderbar sich Gott in dem Buch Hiob offenbart und auf die Fragen der Menschen eingeht. Das mal noch ein bisschen allgemein zum Hiob. Ich nehme den jetzt gleich mal so ein bisschen durch, so ähnlich wie im Gemeindebibelunterricht, damit ihr so den Rahmen wisst, warum so ein Buch in der Bibel steht. Es ist nämlich erwiesen, dass das Buch Hiob das älteste Buch der Bibel ist. Das heißt, wenn man es zeitgeschichtlich einteilt, müsste das Buch Hiob vor 1. Mose stehen. Es ist das älteste Buch. Damals, das weiß man daher, dass in diesem Buch kommt zum Beispiel das Volk Israel noch gar nicht vor. Da kommt Moses noch gar nicht vor. Und Moses, von dem man annimmt, dass er diese 5 Bücher Moses zusammengefasst hat, zumindest das Überlieferte weitergegeben hat, der musste ja Dinge berichten im ersten Buch Moses oder Genesis, die er nicht erlebt hat, sondern die Gott ihm geoffenbart hat. Denn er war nicht dabei, als Sonne, Mond und Sterne geschaffen wurde. Er war noch nicht da. Er musste das Geoffenbarte aufschreiben. Jetzt bei dem Hiob, das kann man örtlich nicht richtig einordnen, nur im Osten ist das Einzige, was örtlich feststeht. Und das Buch Hiob, das ist im Gottes Wort so sehr wichtig, weil es die wichtigen Fragen des menschlichen Lebens beantwortet. Und dieses Buch Hiob ist ein Lehrbuch. Es hat eine Lehrbotschaft. Und das Buch Hiob, es hat 42 Kapitel, steht vor dem Psalmen, kann man ganz leicht finden. Vor dem Psalmen kommt der Hiob. Der Verfasser direkt ist nicht der Hiob. Der Verfasser ist uns nicht bekannt. Es behandelt aber das Leben des Hiob. Und der Name Hiob kommt schon aus dem Hebräischen. Also es ist in dieser Gegend der Mitte der Welt, wo es sich abspielt. Und in der Sprache im Hebräischen bedeutet Hiob, hat auch wieder mehrere Bedeutungen, die alle ähnlich sind, hassen, angreifen, Feindschaft. Es geht also um das, was man im Leben manchmal erlebt, Hass, Angriff und Feindschaft. Dieses Buch Hiob, obwohl es erst an 18. Stelle steht und doch das älteste Buch der Bibel ist, wird auch erwähnt von anderen Propheten, und zwar vom Hesekiel. Da spricht der Herr selbst zu dem Hesekiel über den Hiob. Also es ist nicht irgendein Buch, das jemand da angeklebt hat. Es gehört in das Alte Testament. Und im Neuen Testament spricht der Gemeindeleiter und Apostel Jakobus. Da verweist er auf die Geduld des Hiobs und auf sein Ende, wozu sein Leid geführt hat. Und da muss ich noch sagen, ungläubige Menschen anerkennen das Buch Hiob auch an, aber die sagen, das ist eine besonders poetische Dichtung, ein literarisches Meisterwerk in 12 Szenen. Also man könnte 12 Szenenbilder haben und könnte das Buch Hiob aufführen, sagen die. Aber das Buch Hiob hat einen anderen Zweck. Und der Zweck ist schon in der Überschrift, die mir gesetzt wurde, verstehe Gottes Wege. Also das Thema ist der Sinn des Leidens? Oder wie stimmt das Leiden des Frommen oder des Gläubigen? Fromm ist ein Wort, das heute eine andere Bedeutung hat, wie zu der Zeit, als Martin Luther die Bibel ins Deutsche übersetzt hat. Denn fromm gilt heute als scheinheilig oder religiös. Damals war es mehr das Echte, den echten Glauben an Gott. Und da fragt man sich, wenn Gott gerecht ist, warum muss dann der Gläubige oftmals leiden? Warum lässt er Leid zu? Und es ist töricht und es zeugt von Unerfahrenheit, von mangelnder Weisheit, diese Frage ganz einfach so nach moderner Weise zu beantworten und zu sagen, wer glaubt, der muss kein Leid mehr ertragen. Oder leiden, das ist immer die Folge von Sünde. Ich lehne diese Art von Beschluss ab, weil es mit dem, was man erlebt im Laufe seines Lebens, nicht übereinstimmt. Und wie gesagt, es zeugt, wenn jemand das so fest behauptet, es zeugt von einer Unerfahrenheit. Und deswegen ist es sogar gefährlich. Der Schlüsselvers, also das, was dieses Buch so richtig ausdrücken möchte, das finden wir schon im ersten Kapitel, wo es heißt, wie der Hiob sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Oder im gleichen zweiten Kapitel, noch anders ausgedrückt, die gleiche Botschaft, haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Also aufpassen, wenn du durch Leiden gehst, versündige dich nicht mit deinen Lippen. Der Hiob lebte in der Zeit der ersten großen Patriarchen. Und zwar beweist das eine Goldmünze, die hier in dem Hiob-Buch angesprochen wurde. Und diese gleiche Goldmünze wird genannt zur Zeit des Jakob, also der Vater der des Volkes Israel gelebt hat, in der Zeit nur ganz woanders, ohne gemeinsame Beziehung, lebte Hiob. Und wie Abraham erreichte er auch ein sehr hohes Alter. Es war die Zeit der Patriarchen. Und sein Reichtum wurde auch gemessen an dem Vieh, das er besaß. Also ähnlich wie in der Zeit Abrahams der Reichtum gemessen wurde. Aber um das geht's nicht. Ich wollte euch nur zeigen, wo dieses stattfindet, die Geschichte von dem Hiob. Aber die Botschaft, die kommt erst jetzt, was der Hiob zu sagen hat zu den Wegen Gottes, was dieses Buch zu sagen hat über das, was wir nicht verstehen von unserem menschlichen Denken. Und zwar zuerst will ich mal geschwind in der geschichtlichen Reihenfolge, was ist denn da im Hiob los? Was sind denn diese 12 Szenen, die Theaterleute sagen, die der Hiob, die Geschichte in diesem Buch Hiob darstellt? Zuerst die Prüfung des Hiob, dann, er war recht und schlecht, sagt Luther, er war reicher als alle, die im Osten wohnen. Und er betete sogar für seine Kinder, wenn sie irgendwas unternahmen, was nicht in Ordnung war. Nach dieser Prüfung des Hiob kommt Satan an himmlische Orte. Es ist also eine Zeit, bei den Propheten sehen wir, dass Satan aus dem Himmel geworfen wurde und auf diese Erde fiel. Und sein Reich ist im Moment diese Erde. Er krallt sich noch daran fest, aber Jesus hat schon die Herrschaft angetreten. Aber hier kam Satan an himmlische Orte. Und ihm wurde erlaubt von Gott, dass er den Hiob angreift. Den Hiob musste eine Prüfung durchmachen. Er dient Gott nicht nur wegen seines Wohlstands, weil es ihm gut geht. Und Gott hatte dem Satan erlaubt, dem Hiob alles sein Hab und Gut wegzunehmen. Und Hiob hat sich bewährt. Er versündigte sich in dieser Prüfung nicht. Er sagte, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und dann sehen wir wieder eine Szene, wo wieder der Satan, ein himmlischer Örter, zu vor Gott tritt und sagt, ja, der Hiob, der dient dir ja nur wegen seiner Gesundheit, taste ihn mal an. Dann wirst du merken, ob er dir dann auch noch dient. Und so ist geschehen. Gott, der Herr, hat es zugelassen, ihn anzutasten, aber er durfte ihm nicht das Leben wegnehmen. Nur Satan muss gehorchen. Nur bis zu diesem Punkt. Und der Hiob hat sich auch bewährt in dieser zweiten Prüfung. Und es ging ihm beileibe schlechter wie jedem von uns. Er saß da in der Asche, er saß in der Glut, er kratzte sich mit einer Scherbe, es juckte ihm am ganzen Körper, sein Gebein war vertrocknet, er war entstellt. Und seine liebe Frau, die ihn jetzt hätte mit Öl salben können oder umarmen können oder trösten können, die sagte noch, sag doch deinem Gott ab und stirb. So ähnlich, David hat mir gestern einen Spaß erzählt, passt gerade hier so rein, wie jemand an der Türe klopft und jetzt weiß ich nicht, ob es der Mann war oder die Frau, die an die Türe ging. Und draußen stand der sogenannte Sensenmann, schwarz angezogen mit der Sichel in der Hand. Und die Person, die aufgemacht hat, ging ganz schnell nach hinten und sagt, Schatz, da ist jemand draußen für dich. Also die Frau von Hiob, die sagte, sage deinem Gott ab und stirb. Quäl dich doch nicht länger rum, kämpfe doch nicht länger. Ist es nicht auch manchmal die Stimme des Bösen, wo zu uns sagen will, gib doch alles auf, was Gott dir zugesagt hat. Wart doch da nicht so lange da drauf. Ist alles hin. Ist nicht so manchmal die Stimme, gib auf, lass dich einfach gehen. Jetzt ist doch alles wurscht, ist doch alles egal. Und so redet manchmal der Feind in unsere Ohren. Und dann kommt Hiobs Klage. Aber er klagt vor sich selbst. Er klagt und sagt, was ich befürchtet habe, ist über mich gekommen. Und manche Predigten habe ich schon darüber gehört, befürchte ja nichts, sonst passiert's dir. Aber ist auch nicht so ganz, was ich denke. Dann kommt Hiobs Redewechsel mit seinen Freunden, der Eliphas, der Bildad und der Zophar. Da geht's dann immer hin und her zwischen Hiob und diesen drei Freunden. Dann kommt Hiobs Appell an Gott. Er lässt die Freunde endlich hinter sich mit ihrem frommen Geschwätz, will ich mal sagen. Er lässt sie hinter sich. Was nützen Vorwürfe in solch einer Situation, die er durchmacht? Und er drückt seine Sehnsucht aus nach dem Erlöser, auf den er wartet. Er drückt in der Klage, im Leid, seine Sehnsucht nach Gott aus. Und Gott nimmt es nie übel, wenn jemand etwas nicht versteht, wie zum Beispiel auch der Jeremia, der Prophet, und sagt, ich kann doch nicht, ich bin doch viel zu jung. Oder der Amos, der sagt, ich bin doch nur ein Schafhirte oder so. Das nimmt Gott nicht für übel, wenn man ehrlich zu ihm redet und etwas nicht versteht. Also was du nicht verstehst, da können dir vielleicht andere auch nicht helfen, weil sie auch nur Menschen sind. Aber du kannst es Gott sagen, er versteht dich. Und dann kommt noch nach diesen drei alten Freunden, kommt noch der junge Freund, der Elihu, der die Älteren zuerst reden lässt und dann gibt er seine Weisheit weiter. Und dann endlich redet Gott zu Hiob. Gottes Antwort kommt aus dem Wettersturm. Also Gott redet durch Unwetter, durch Stürme, will Gott reden. Und Gott sagt, wer ist der Mensch, der Gott etwas vorschreiben kann? Wer kann mit Gott streiten? Das kannst du wohl machen, aber du ziehst immer den Kürzeren. Gott also das Fazit, wo wir daraus ziehen, Gott befiehlt man nicht, sondern Gott ruft man um sein Erbarmen an und handelt dann nur im Namen Jesu. Ich habe auch schon andere Predigten gehört, bin ja seit meinem 12. Lebensjahr so in der Gemeinde immer aufgewachsen, schon mit dem 2. Lebensjahr durch meine Eltern. Und da hörst du so manche Predigten und da, je mehr du Predigten hörst, desto mehr hast du Verantwortung, das auch zu prüfen. Und ich habe mal eine Predigt gehört auf einer Konferenz, da sagte jemand, du musst immer dem Heiligen Geist befehlen, was er zu tun hat. Der Heilige Geist ist in dir und du befiehlst dem Heiligen Geist, du gebietest. Sag mal, hier in Berlin so eine ganz große Mode, da hat als Beispiel, da war eine Frau, die kam nicht klar mit der Kindererziehung. Und dieses Kind war so übermüdet, weil es immer mit der Mutter aufbleiben musste bis ultimo in die Nacht hinein. Und ich dachte für mich, das Kind ist doch nur so rebellisch, weil es total müde ist, total überfordert. Und diese Frau stand immer da mit dem Kind auf der Straße, habe ich das sogar gesehen, im Zug habe ich das mal erlebt, und sagte immer, ich gebiete jetzt dem Geist des Ungehorsams von dir zu weichen. Oder ich gebiete jetzt dein freches Mundwerk, dass es sich schließt. Und das war fürchterlich. Wenn wir meinen, wir müssen gebieten über etwas, was uns nicht gefällt. Und durch das, was ich in meinem Leben erfahren habe, möchte ich einfach sagen, ich möchte Gott nicht befehlen. Und ich kann ihm auch nicht befehlen. Ich mache mich lächerlich. Ich möchte dem Heiligen Geist nicht befehlen. Ich möchte gläubig aufschauen zu ihm. Und ich rufe sein Erbarmen an. Deswegen glauben wir, was mein Mann vor kurzem gepredigt hat, nicht an Glaubensheilung, sondern wir glauben an göttliche Heilung. Nicht, dass wir uns anstrengen und schwitzen und durch unseren eigenen produzierten Glauben etwas bewirken wollen, das bringt Frust, sondern wir glauben an die göttliche Heilung. Wisst ihr, mit meinem Auge, wo ich so ein bisschen schiele, dabei habe ich auch alles schon probiert. Da bin ich vorm Spiegel gestanden und habe da zu dem Auge gesprochen. Und da habe ich mit versucht, dass das jetzt endlich gerade bleibt in der gleichen Richtung. Und am Schluss habe ich so gezittert von der Anstrengung, weil ich es nicht hingekriegt habe. Ja, ich sage euch das so drastisch. Und ich kann wirklich sagen, meine Glaubensheilung, danke. Ich glaube an Gott. Und er wird mich heilen. Von ihm kommt es, ich glaube an göttliche Heilung. Und deswegen, als Gott redet, war seine Antwort aus dem Wettersturm, wer bist du, dass du mir etwas vorschreiben kannst? Aber Gott hat den Hiob geschätzt, sonst hätte er nicht ihm geantwortet. Er hat seine Ehrlichkeit gesehen, und deswegen hat er ihm geantwortet. Es war nicht aus Wut oder aus Zorn oder aus Verachtung. Du kannst Gott keine Fragen stellen im Zorn, in Wut oder Verachtung. Das geht nicht. Du wirst keine Antwort bekommen. Hiob demütigte sich. Hiob anerkannte die Allmacht Gottes und tat Buße über seine Anmaßung, die er hatte. Und deswegen noch die 12. Szene, wo die Leute sagen, dass dann kommt Hiob nach der Prüfung. Hiob, das gesegnete Ende. Das war jetzt nun mal der Inhalt dieses Buches, aber noch nicht die Lösung, was das Buch sagen will. Und ich habe heute gar nicht viel, weil die Lösung ist sehr klar dargelegt im Buch Hiob. Die Antwort auf die Frage des Sinns des menschlichen Leidens oder auf die unverstandenen Wege Gottes. Wenn er uns segnet, verstehen wir ihn ja. Also wenn er seinen Segen über uns ausschüttet und wenn so richtig mit Volldampf alles gerade ausgeht, keine Hindernisse im Weg liegen, jeder dich streichelt und abknutscht, dann ist alles okay, ja. Aber wenn wir Leid zu ertragen haben oder wenn Stolpersteine auftauchen und wenn dann auch noch diese Freunde kommen, die sagen, da hast du es, das geschieht dir recht, du hast gesündigt, jetzt bekenn mal endlich deine Sünde. Das habe ich erlebt, als ich damals vor vier Jahren im Krankenhaus war. Da wurde mir angerufen, wenn Gott dich gestraft hat, warum kann ich dich dann besuchen? Also du wunderst dich, warum wir nicht besuchen. Das war ein hartes Reden. Und ich rede viel von Erfahrung, weil dann versteht man es gut, ja. Und ich muss sagen, da war ein Pfingstfest, genau in der Woche, als ich im Krankenhaus war. Und ich bin nicht ins Bett, ich hatte allein ein Zimmer. Ich habe mit Gott gerungen, Herr, zeig mir meine Sünde, dass ich darüber Buße tun kann, dass mir das jetzt widerfahren ist. Ich hatte eine Tumoroperation unterm Auge. Und da musste die ganze Schädeldecke abgemacht werden, die war schon ausgedehnt und musste von der Seite hier, also die Schädeldecke wurde auf die Seite gelegt wie eine Schuhsohle, dann wurde reingefahren und wurde das rausgeholt und dann wurde die Schädeldecke wieder rundherum wie eine Schuhsohle in der Form angenäht. Und ich war bereit, für alles Buße zu tun, was Gott mir zeigt. Aber in dieser schweren Situation, hier war ein Fest, Pfingstfest, Nacht der Pfingsten oder lange Nacht. Und ich bin nicht schlafen gegangen. Ich habe zu Gott geschrien, zeig mir, ich möchte Buße tun. Warum ist dieses mir passiert? Obwohl der Schatten ist verhältnismäßig gering. Ich habe Schlimmeres gesehen dort in der Klinik. Und ich habe zu Gott geschrien. Und morgens um 5 Uhr etwa, als es hell wurde, hat mir der Heilige Geist in mein Herz reingegeben, dass das nicht Strafe war, sondern Erziehung zu dem, was Gott vorhat. Und hat mir so klar gesagt, und ich habe ganz laut ausgerufen, ein paar Mal, unter der Salbung des Heiligen Geistes habe ich ausgerufen, dir sind alle deine Sünden vergeben. Wer kann dich anklagen, wenn alle deine Sünden vergeben sind? Aber ich habe dann noch Brief bekommen, ja, ich soll an die Geschichte denken, das ist eine römische Fabel, dass ein junger Mann hat auf dem Bauernhof einen kleinen Fuchs gestohlen, wollte ihn aber zu sich mit nach Hause nehmen und der Bauer erwischt ihn und sagt, gib mir meinen kleinen Fuchs zurück. Und er sagte, ich habe den Fuchs nicht. Und der Fuchs biss dem jungen Mann ins Herz, so heißt die Fabel, und dann lief das Blut raus, weil er konnte die Sünde nicht verbergen. Und das hatte mir jemand damals ins Krankenhaus geschickt. Ich soll die Sünde bekennen, die verborgene Sünde, die ich habe. Ich wollte das eigentlich nicht erzählen, aber ich wollte euch mal zeigen, wie du in deinem Leben die Freunde Hiobs auch erleben musst. Und Hiob hat ihnen nachher vergeben, er hat für sie gebetet und die Freunde Hiobs blieben seine Freunde. Also war nur eine Prüfung, die, so wie der Luzifer, der Satan, der hat die Erlaubnis bekommen von Gott, prüfe mal die Reaktion, prüfe das mal. Also die menschliche einfachste Antwort auf Leid, wenn jemand Leid erlebt, ist immer, das ist ein Strafleiden. Die Freunde Hiob sahen im Leiden immer Bestrafung für Sünde und darin lagen sie falsch, drum mussten sie Buße tun. Nachher, der Herr hat aber ihre Buße nicht angenommen, Hiob musste für sie bitten, für diese drei Freunde. Jetzt sage ich mal, was diese drei zum Hiob gesagt haben. Der Eliphas von Teman war ein Mann strenger Moral, ein Mann toter Religion. Und deswegen sagte er, tu Buße von deiner Sünde. Der Bildad von Schua war ein Philosoph. Er sagte, Hiob, du bist ungerecht, Denn Gott ist gerecht, deswegen musst du ungerecht sein. Und jetzt wartet das Böse auf dich. Mach dich gefasst, was da jetzt kommt. Ich habe, als ich mal von diesen Prüfungen in meinem Leben, du hast auch Prüfungen erzählt habe, mir wurde damals angerufen, ich sollte meinen Mann freigeben. Er braucht eine gesunde Frau. Und ich wäre ja versichert und es könnte mir ja nichts passieren. Gerade zu so einem Moment, wo ich meinen Mann gebraucht habe wie nie zuvor. Das, so grausam können Menschen sein, wenn es dir schlecht geht. Und der Herr war mir so gnädig. Ich habe nach 3 Tagen schon wieder gesehen. Ich habe wieder Farbe bekommen in meine Augen. Ich habe am Anfang alles nur grau-schwarz gesehen. Ich habe lernen müssen, über die Straße zu gehen. Sonst hätte ich so eine Armbinde tragen müssen. Und das wäre eine große Überwindung gewesen. Und ich habe gewusst, dass Gott gnädig ist, dass Gott Erbarmen hat, dass Gott mich lieb hat und dass es in seiner Hand ist, mein Leben. Jedenfalls dieser eine sagte dann, wart nur noch, was jetzt kommt, weil du nicht Buße tust. Dann war der Zophar von Naema, der war sehr hochmütig und meinte, Gottes Wege vollkommen zu kennen. Kennst du auch solche Leute, die über dein Leben vollkommen wissen, warum das jetzt passiert ist? Alle 3 wollten ihn besuchen und sie sagten, sie wollen ihn trösten. Aber statt zu trösten, haben sie ihn verklagt. Aber eines muss ich sagen, eines haben sie das Richtige getan. Sie haben zum ersten Mal, als sie sich zu Hiob kamen, haben sie sich hingesetzt zu ihm, 7 Tage und 7 Nächte und haben geschwiegen. Manchmal wäre es gut, sie hätten das weiterhin gemacht. Wenn man was nicht versteht, dann sollte man lieber schweigen. Dann, also das war die Antwort der 3 Freunde, die dachten, jedes Leiden ist ein Strafleiden. Aber das Buch hier beweist, dass es nicht so ist. Denn jetzt kommt das Nächste, jetzt kam dieser Elihu und er sagte, Strafleiden ja, aber es gibt auch noch ein Läuterungsleiden. Elihu war ein unerfahrener Jugendlicher und sah im Leiden neben der Strafe auch ein Läuterungsleiden. Und er war sehr eingebildet und er tadelte den Hiob. Für ihn waren Leiden die Züchtigung Gottes für verborgene Sünden. So wie ich von dem Füchslein da erzählt hatte. Du musst irgendwas bekennen. Du musst jetzt wissen, was du bekennen musst. Und auch ich in meinem Leben habe manchmal Gott sehr gesucht. Herr, läutere mich. Lass mich erkennen, wo ich falsch liege. Und ich habe erfahren, dass Gott, ich lag in manchen Dingen falsch. Wir alle liegen in manchen Dingen falsch. Aber Gott ist so liebevoll. Der zeigt uns immer nur eins nach dem anderen. Der zeigt dir nicht alles auf einmal. Er zeigt es dir an Beispielen. Und ich bin froh, wenn er so 2, 3 Dinge im Jahr so richtig die Finger drauf legt und ich nicht immer nur spüre, wie soll ich sagen, dass ich vor Gott ein Sünder bin und dass ich mit ihm nicht rechten kann. Und der Herr, der ist so liebevoll, der zeigt es dir so nach und nach, wo du noch stolz bist, wo du selbstgerecht bist, wo du eingebildet bist, wo du meinst, alles alleine schaffen zu können oder was immer es ist. Bei jedem ist es was anderes, wo du den Mund zu voll nimmst oder wo du dich erhebst über andere. Das zeigt dir Gott stückchenweise. Also der Elihu hat in seiner jugendlichen, nicht Dummheit, Unerfahrenheit, hat der Elihu versucht, dem Hiob zu helfen. Der hat versucht nachzudenken, wie kann ich diesem Hiob helfen. Also nicht die 3 Freunde, die weißen Alten, sondern dieser junge Elihu. Und Gott hat ihm deswegen seinen falschen Schlussfolgerung nicht als Sünde angerechnet. Der Elihu musste nicht Buße tun. Für Elihu musste Hiob nicht bitten. Nur für diese 3 Freunde. Und dann kommt noch eine dritte Antwort auf den Sinn menschlichen Leides, das ist Bewährungsleichten. Und zwar hat der Vorspann von Hiob-Buch und der Nachbericht zeigt, Satan erhielt die Erlaubnis, Hiobs Körper anzugreifen. Hiobs Leiden wird aber aufgewogen nachher durch doppelten Segen. Die ersten Tage damals nach meiner Operation war ich blind. Ich konnte gar nichts sehen, nur ab und zu einen blauen Strich oder sowas. Und ich wusste nicht, ob das wieder weggeht, ob das der Dauerzustand ist. Und dann kam auch so ein junger Mann zu mir. Das war unser David, der die Mama besuchen wollte. Und er sagte zu mir, das war so ein Trost, der sagt, Mutti, jetzt siehst du alles in Striche und doppelt. Und da geht's dir genau wie den Hiob. Und das, was du jetzt doppelt siehst, das kriegst du nachher doppelt. Das war seine Antwort. Er war damals 17 Jahre. Aber es war das nicht schön. Es hat mich mehr getröstet, wie jeder Bericht vom Arzt. Also ein Bewährungsleiden. Und das stimmt, im gewissen Sinn stimmt das. Denn Satan hat die Erlaubnis bekommen, Hiobs Körper und Hiobs Hab und Gut anzugreifen. Und Hiobs Leiden wurde ja nachher belohnt. Es war also wie eine Prüfung, wie ein Test. Das stimmt auch. Und dann kommt die vierte Art von Leiden, und das ist das Wunderbare, dass das drin steht. Und das ist die Lösung dieses Buches. Und zwar, dieses Leiden, diese Erklärung kommt vom Reden des Allmächtigen selbst, was Gott selbst gesagt hat. Und zwar, dieses vierte Art des Grundes, warum Leid, ist Gottvertrauen. Dein Gottvertrauen wird geprüft. Also schicke dich in die Führung des allmächtigen Gottes, sagt der Herr zu Hiob, und vertraue dich ihm an. Kein Hadern über das Leiden, keine Zweifel an Gott, keine Auflehnung gegen Gott, keine Rebellion gegen Gott. Das hat der Herr zu dem Hiob gesagt. Aber da will ich noch mal zum Schluss noch mal drauf eingehen. Zuerst mal, ich habe gesagt, im Neuen Testament wird das Buch Hiob auch zu Rate gezogen, die Lehre aus dem Buch Hiob. Und da heißt es in Jakobus, Leiden, das sagt der Jakobus folgendes, Leiden muss in Geduld ertragen werden und führt zum doppelten Segen, und beweist und verherrlicht das Erbarmen eines barmherzigen Gottes. Also wenn du leiden musst, stellst du unter Beweis, weil du an Gott festhältst, dass er ein erbarmender und ein liebender Gott bist und dass du ihn glaubst. Und manchmal in Versuchungen, in Prüfungen, in Leid oder in Schmerzen, da kommt mir immer wieder der Gedanke, Satan, du kannst noch mehr auffahren mit Geschossen. Das ändert nicht, wenn du meinst, dadurch mich, oder der Gläubige sagt das allgemein, jetzt nicht nur ich, wenn du meinst, dadurch mich von Gottes Liebe zu trennen, das ist nicht möglich. Nichts kann uns scheiden von Gottes Liebe. Und auch wenn es noch dicker kommt, dann musst du eines wissen, dass ich Jesus liebe. Und das ändert sich nicht nach dem Grad dessen, was für Umstände ich gerade durchmache oder was wir Umstände durchmachen. Du wirst ja auch geprüft. Keiner wird ungeprüft eingesetzt. Das wäre ganz verkehrt. Du prüfst alles Material, dass es gut ist, und dann setzt du es erst ein. Und das erkennt der Jakobus, die Geduld des Hiobs. Und Geduld lernt man eben durch Ertragen. Aber jetzt insgesamt von diesem Hiob, weil wir immer noch die Überschrift sehen, Gottes Wege verstehen. Es gibt in diesem Buch Hinweise auf Christus. Und zwar, das möchte ich vorlesen, erstens Christus als der gesuchte Mittler oder Schiedsmann. Und zwar, man heißt es, Schiedsmann gibt es auch hier vor Gericht. Den heißt man hier Ombudsmann in Deutschland. Das ist so ein norwegisches oder schwedisches Wort, der Ombudsmann. Das ist der, der in einer Sache, wenn zwei Sachen gegeneinander stehen, als Unabhängiger dazwischentritt, den ich kennt und den ich kennt und beide anhört. Das ist der Ombudsmann oder dieser Schiedsmann. Und zwar steht es in Hiob Kapitel 9, Vers 32 bis 35. Da heißt es, ich soll ja, oder man zwingt mich, schuldig sein. Warum mühe ich mich dann so vergeblich, wenn ich mich auch mit Schneewasser wüsche und reinigte meine Hände mit Lauge? So wirst du mich doch eintauchen in die Grube, dass sich meine Kleider vor mir ekeln. Denn er ist nicht ein, also jetzt redet er über Gott, hier redet jetzt über Gott, denn er ist nicht ein Mensch wie ich, dem ich antworten könnte, dass wir miteinander vor Gericht gingen. Du kannst mit Gott nicht vor Gericht gehen. Zu wem wolltest du da auch gehen? Das ist doch zwischen uns, sagt der Hiob, also zwischen Gott und ihm, einen Schiedsmann gebe, der seine Hand auf uns beide legte, dass er seine Rute von mir nehme und mich nicht mehr ängstigte. So wollte ich reden und mich nicht vor ihm fürchten. Denn, sagt Hiob hier, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Und das, diese Worte, ich kann mir vorstellen, dass der allmächtige Gott diese Worte, er hat sie gehört. Und wir sind ja, Gott hat uns ja geschaffen, damit wir sein Gegenüber sind, dass wir mit ihm reden. Gott ist es langweilig, wenn er kein Gegenüber hat. Er kann sich dann nur selber lieben mit seinem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Und er braucht das Gegenüber, er hat uns geschaffen als Gegenüber. Er hat uns geschaffen zu seinem Bild und er will, dass wir mit ihm reden. Und er hat jetzt diesen Hiob, seinen Schrei gehört. Ach, wenn es doch einen Schiedsmann gäbe zwischen uns. Und ich, das ist jetzt nur mein Gedanke, es kann so sein, es kann auch nicht so sein. Aber ich denke manchmal, vielleicht war das der Moment, wo Gott, der Vater im Himmel, gesagt hat, ich will auf diese Erde kommen in meinem Sohn Jesus, wo er sich von der Gottheit entkleidet hat und als Mensch den Vorsatz gefasst hat, ich will sehen, wie die Menschen fühlen, wie die Menschen sind. Das steht auch beschrieben in dem Buch von Erich Sauer, Morgenrot der Welterlösung, ein sehr gutes Buch über Prophetie. Dass irgendwann war der Moment, wo Gott der Vater gesagt hat, ich will Mensch werden, ich will in Jesus Mensch werden. Und preis dem Herrn, dass Jesus, der gesuchte Mittler, gekommen ist. Dass Jesus Fleisch wurde, dass Gott Fleisch wurde, um uns zu verstehen. Und der Mittler sein kann zwischen diesem in unserer Vorstellung so allmächtigen, harten, großen, gewaltigen Gott und uns, die wir uns als kleine Wurm vor Gott fühlen. Jesus hat gesagt, dass er der Mittler ist, der gekommen ist. Und es nicht nur das war ein Hinweis auf Jesus, sondern auch der Glaube an den kommenden Erlöser und an das Lösegeld. Es war schon ein Vorschatten auf Jesus. Und zwar in Hiob Kapitel 19, Vers 25 bis 27. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir wissen es rückwärts zu sehen. Wir sehen jetzt auf das Kreuz, so wie ich stehe, das ist jetzt hinter uns. Wir wussten, dass Jesus gekommen war. Aber Hiob, der hat vorausgeschaut, da war noch nichts da. Und er wurde gerettet. Die Menschen vor der Kreuzigung Jesu wurden gerettet, indem sie schon im Glauben nach vorne geschaut haben. Sei es auf die eherne Schlange, sei es auf Gott den Schöpfer oder hier, wie der Hiob gesagt hatte, ich weiß, dass mein Erlöser, mein Ombudsmann, mein Schiedsrichter, mein Mittler, ich weiß, dass er lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Das heißt, er hat das letzte Wort. Das letzte Wort hat nicht das Leid, das Hiob durchlebt. Das letzte Wort hat nicht seine Frau, was sie ihm vorwirft. Das letzte Wort haben nicht die Freunde, die ihn missverstehen. Das letzte Wort, egal ob es noch bei Lebzeiten ist oder erst nach dem Abscheiden, das letzte Wort deines Lebens hat Gott der Herr. Und ist meine Haut noch so zerschlagen, sagt Hiob, und mein Fleisch dahin geschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Er hat festgehalten an dem Glauben an Gott. Ich selbst werde ihn sehen und meine Augen werden ihn schauen. Und danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Also das ist ausgesprochener Glaube. Wer hat es dem Hiob gepredigt? Der Heilige Geist hat ihm das geoffenbart. Er hatte niemand, der ihm das gepredigt hat. Und dann sind noch die Freunde Hiobs Symbole für die Anfechtung, die immer gegenwärtig ist, ob das in Menschen ist oder in Gedanken. Sie sind Symbole, diese Freunde, auch für die Ratlosigkeit der Menschen. Jeder versucht irgendwo anders jetzt was aufzutischen und dem Hiob in seiner Not Rat zu bringen. Der eine, der treibt es so weit, der sagt, weißt du, mir musst du glauben. Es war nachts und ich habe gefröstelt und ich zitterte, ein Schauer kam mit mir. Und dann kam plötzlich ein Geist und redete zu mir. Hiob, er sagte, du hast Sünde getan, du musst Buße tun. Also ich verkürze das jetzt ein bisschen. Und manche Menschen versuchen, indem sie was ganz Fantastisches erzählen, wo sie so Gänsehaut gekriegt haben, was sie erlebt haben, dir zu imponieren als Unterstreichung, damit du ja glaubst, dass es wahr ist. Habt ihr das auch schon erlebt? Und dann Hinweis noch für die Symbolik. Satan wird insgesamt dreimal im Alten Testament Satan genannt. Dreimal kommt etwas von ihm. Und hier wird Satan geoffenbart als der Verräter und der Ankläger. Das ist er heute noch. Der Brüder. Und hier in diesem Buch ist etwas ganz Seltenes, also ein ganz tiefer Einblick in die Offenbarung, die Gott schenkt, denn das kann ja niemand wissen, weil da war niemand dabei, niemand hat es gesehen. Aber die Offenbarung, die Gott dem Schreiber des Hiob-Buches geschenkt hat, ein Zwiegespräch zwischen Gott und dem Satan anzuhören. Gleich am Anfang, als der Luzifer kam in die Gegenwart der Söhne Gottes. Und mein Mann hat vor kurzem mal gepredigt, das hat mir sehr viel zum Nachdenken gegeben. Er hat mal gepredigt, in Wirklichkeit geht es auf dieser Erde nicht speziell um dich und um die Menschen. Wie zum Beispiel, die Bildzeitung hat gestern ganz groß als Überschrift gehabt, die Erde will uns Menschen loshaben. Es geht nicht vorrangig um uns Menschen, es ist der Schauplatz, wo Gott der Allmächtige den Satan besiegt. Endgültig, für alle Zeit. Und wir Menschen geraten da zwischen die Fugen in diesem Kampf. Kann es mir vorstellen, aber ich bin so froh, dass ich den Ausgang weiß, sonst müsste ich verzweifeln. Dass ich den Ausgang weiß und ich hatte die Gnade, ich sehe das wirklich als Gnade, die Offenbarung zu lehren. Ich habe mich noch nie so viel mit sowas beschäftigt. Und ich war so erleichtert, als das Kapitel kam, das Ende des Drachen. Aber darüber sollen wir uns ja nicht freuen, wir sollen uns darüber freuen, dass unser Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Also jetzt zum Schluss, die Schlussfolgerung des Buches. Warum ist dieses Buch in die Bibel reingekommen? Warum wollte Gott, dass es da drin steht? Und warum kann ich diese Frage Gottes Wege verstehen, euch nicht beantworten? Als Schlussfolgerung, weil manches verstehe ich aus diesem Buch. Und zwar, dass Gott Leiden gebraucht, auch um uns zu formen. Nur so können wir nahe herankommen, dass wir Gottes Wege verstehen. Wenn du in Leiden drin bist, verstehst du Gottes Wege nicht. Aber dann heißt es, hernach wirst du es erfahren. Manches bist du so froh, dass es nicht so gekommen ist, wie du es wolltest. Weil Gott schon im Voraus sieht. Wir wollten mal in einer Gemeinde, wir haben so dafür gebetet und wir wollten unbedingt, dass da zwei Brüder, die sehr hilfreich waren in der Gemeinde, dass die in den Gemeinderat reinkommen. Es war so unser Denken. Aber wir hatten vorher gefastet und gebetet und es geschah so, dass die nicht reinkamen. Und ich konnte in dem Moment Gott nicht verstehen, weil da waren Leute im Gemeinderat, die haben gar keine Unterstützung gegeben, nichts gemacht, die wollten nur eben Gemeinderat sein. Aber als mein Mann mal verreist war und da war jemand schwer krank und ich rief an, ich hatte ja die 4 Kinder zu Hause und rief an, könntest du einen Besuch machen? Nein, für sowas bin ich nicht zu haben. Als Beispiel. Ich erzähle euch das so natürlich, ja. Und etwa ein Jahr später waren diese beiden, wo wir gedacht haben, die werden gut im Gemeinderat. Ein Jahr später, einer war ein Bauunternehmer und der andere auch ein Geschäftsmann. Und die haben ein Jahr später standen, die beiden vor Gericht und mussten vom Abendmahl ausgeschlossen werden, bis sie Frieden gemacht haben. Es ist alles gut geworden. Aber trotzdem, wie waren wir da froh? Könnt ihr euch vorstellen, wenn man sie als Ältesten, wenn man hätte sagen müssen, die stehen vor Gericht miteinander? Gott weiß die Dinge im Voraus. Und manchmal, wenn wir beten und fasten über eine Sache, Gott nimmt es in die Hand, auch wenn die Lösung nicht so ist, wie du sie gerne hättest. Also, soweit, Gott gebraucht Leiden, um uns zu formen. Was ich auch aus Schlussfolgerung von diesem Buch, und das nehme ich nicht als Letztes, das nehme ich jetzt vorher, weil das Letzte ist das nicht. Satans Macht ist real und böse in dieser Welt und auch oft in unserem Leben. Aber das ist nicht der Schluss. Was auch eine Schlussfolgerung noch ist, ist Festhalten an Gott auch im Leiden hat seine Belohnung. Die Belohnung ist aber nicht immer diesseits. Manchmal kommt die Belohnung erst im Jenseits. Nicht alle deine Wünsche, nicht alle deine Verheißungen hast du vielleicht erfüllt in deinem Leben. Manches aber bei Gott geht kein Gebet verloren. Kein Gebet. Und wir sind nur in unserer Gesellschaft, in der materialistischen Gesellschaft, es so gewöhnt, dass alles jetzt und heute und hier. Wenn du mal Bücher liest, Liederbücher vom letzten Jahrhundert oder auch von der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts, da habe ich gerade vor 8 Tagen in Frankfurt Oder ein Lied gesungen und habe ich das Liederbuch mal durchgeguckt, was da alles drin war. Bestimmt 80-90% der Lieder waren über den Himmel. Und die Liebe, das Verlangen, dass Jesus kommt, das Verlangen zu Gott. Heute die Lieder, da findest du, wenn du vom Himmel singst, da rümpfen manche die Nase. Also die sagen so von gestern immer das alte Klamauk oder sowas. Vom Himmel. Und deswegen haben wir so Schwierigkeiten, mit Leiden umzugehen, weil uns das sowas fern ist. Wenn jemand heimgeht zu Gott, dann wird er von allen guten Geistern verlassen, in eine einsame Ecke geschoben im Krankenhaus und dann wird die Tür zugemacht und dann wird man sich selbst überlassen. Früher, zur Zeit von Johann Sebastian Bach, da gab es zum Beispiel ein Lied, das hieß »Komm, süßer Tod«. Und dass meine Augen mir zugeschlossen wird und drückt mir meine Augen zu, das wird mein Liebster für mich tun. So ein Lied, das kann man heute, wenn man das singt, da würden die Leute Gänsehaut bekommen. Ja, weil sie kein Verhältnis haben mehr mit dem Himmel. Sie wollen alles nur im Diesseits haben. Aber es steht geschrieben, es ist gesagt, Mensch, es ist gesetzt dir, Mensch, einmal zu sterben. Und das will man so wegdrängen. Daweil kann das Hingehen zu Jesus etwas, wie soll ich sagen, Erfüllung sein, ein Ende von vielleicht Leiden. Manche alte Leute, die sagen, Herr, ich wünsche mir dieses Jahr, ich habe das schon oft gehört, zum Geburtstag, dass ich dieses Jahr nach Hause gehen darf. Und wir wollen immer nur dem Slalom machen, um Hindernisse. Und dann fragt sich vielleicht der Herr, ist doch komisch, die sagen, sie lieben mich und ich will sie bei mir haben und die wollen gar nicht kommen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt das sage. Aber Das Festhalten an Gott auch im Leiden hat seine Belohnung. Und dann noch eine Schlussfolgerung. Und das ist die Schlussfolgerung, die der Herr selbst gibt im Buch Hiob. Und zwar die Frage, warum lässt Gott das zu? Egal was. Jetzt zurzeit hört man im Fernsehen viele Diskussionen. Warum hat Gott das zugelassen? Diese Flut, die Katastrophe. Und auch Pastoren, gestern kam von einer Dr. Käßmann, eine evangelische Pastorin, die versuchen genau zu sagen, warum Gott das zugelassen hat. Aber der Herr selber sagt beim Hiob, diese Frage muss vor der Größe und Allmacht Gottes verstummen. Du hast mich nicht zu fragen, wenn ich es dir nicht sagen will. Du kannst vielleicht die Antwort auf diese Frage gar nicht verkraften. Mein Mann ist auch so manchmal, der sagt mir manches nicht, wo ich so drauf warte oder irgendwas. Und dann sagt er, Heidi, aus Liebe sage ich das zu dir nicht. Das ist für dich, das ist vielleicht, das verkraftest du vielleicht nicht. Lass mich das doch tragen, lass mich das doch machen, breitere Schultern. Oder so. Und zuerst tut's mir weh, da denke ich, der wird mich doch nicht entmündigen hier. Aber dann merke ich nachher, und er sagt es auch, aus Liebe mache ich das. Und genauso hat Gott das Recht, so wie mein Mann das Recht hat, wo es mir nicht so passt, ja. Aber ich füge mich da, er weiß das besser. Genauso hat es Recht zu sagen, überlass mir diese Dinge. Überlass das meiner Größe und meiner Allmacht und höre auf mit dem Warum. Und da kommt jetzt meine endgültige Schlussfolgerung. Warum? Bete du Gott an und vertraue du ihm. Zeige ihm deine Liebe und deinen Glauben als an den einzig gerechten Gott. Und weil er gerecht ist, weiß ich, dass er ein Erbarmer ist und seine Barmherzigkeit hat kein Ende. Also er weiß es warum. Ich muss es nicht wissen. Ich muss und ich kann nicht alle Wege Gottes verstehen. Aber ich kann einfach so im kindlichen Glauben sagen, Herr, ich will dir vertrauen. Amen.